die Befähigung der Menschen, Tricks zu durchschauen, zeigen uns auf Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korff in ihrem Buch Die Zahlentrickser. In einer Zeit, in der Post faktisch zum Wort des Jahres gewählt wurde und häufig mit scheinbaren Fakten Schindluder getrieben wird, sollten wir dem natürlichen Respekt vor Zahlen und Daten eine kritische und vor allem systematische Überprüfung entgegensetzen. Denn allzu oft sprechen aus Statistiken leider keine Gewissheiten. Lobbyisten setzen sich auf unsere Kosten durch, weil deren Interessen angeblich wichtiger sind als alles andere. Unternehmen drücken den Lohn, weil sie angeblich sonst geradewegs in den Ruin treiben. Politiker verschleiern Informationen, um ihre Meinungen als Sachzwänge verkaufen zu können. Doch wer fit darin ist, Zahlentricks zu erkennen, hat gute Chancen, seine berechtigten Interessen zu wahren und nicht auf die Tricks der politischen Rattenfänger hereinzufallen. Wir konzentrieren uns zunächst auf das zweite Kapitel, das unsichtbare Geld. Das möchten wir gerne wissen. Wo verstecken die Reichen das Geld? Wie viel wissen wir eigentlich über die Reichtumsquote in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Wie viel Prozent der Bevölkerung sind Millionäre, Multimillionäre, Milliardäre? Wie viel verdienen die Spitzenverdiener im Durchschnitt? Über die Normalbeschäftigten gibt es umfangreiche Statistiken. Aber genaue Daten darüber, wie viel Vermögen in Deutschland privat angesammelt ist und wie viel davon jährlich vererbt oder aus Steuervermeidungsgründen verschenkt wird, gibt es nicht. Selbst die Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Deutschen Bundesbank müssen sich mit groben Schätzungen begnügen. Sie wissen es nicht genau, da eine systematische Erfassung seit der Aussetzung der Vermögenssteuer 1997 nicht mehr erfolgt. Der sonst so detaillierte Mikrozensus des Statistischen Bundesamts erfasst zwar monatliche Einkommen über 18.000 Euro, veröffentlicht die Ergebnisse aber nicht. Es klingt dann schon fast lustig, wenn bei einer freiwilligen Befragung der Reichen durch die Deutsche Bundesbank 2010-11 der angeblich reichste Haushalt in Deutschland gerade einmal 76 Millionen Euro besitzt, während 2014 auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt 55 deutsche Dollar-Milliardäre notiert waren. Der reichste davon, die BMW-Erbin Susanne Glatten, mit sage und schreibe 16,5 Milliarden Euro, also 16.500 Millionen Euro. Anders ausgedrückt, Frau Glatten als Einzelperson besitzt gut 200 Mal so viel wie der von der Bundesbank erfasste reichste Haushalt. Würde sie überhaupt merken, wenn ihr 76 Millionen Euro ihres Gesamtvermögens abhanden kämen? Reiche haben allein durch Zinsen, Dividenden, Mieten und Pachten, die ihre Besitztümer abwerfen, hohe Einnahmen und oft auch dank Beziehungen hochdotierte Jobs. Und Menschen mit hohem Einkommen entstammen oft reichen Familien. Wenn nicht, verdienen sie genug, um Reichtum anzuhäufen. Es ist eine Schicht von Menschen, die gerne ihre Privilegien verteidigt und ihren Reichtum vor den Augen anderer versteckt. Und weiter. In Deutschland herrscht ein Daten-Nirvana, weil es keine Vermögensteuer gibt und damit keine Vollerhebung des individuellen Besitzes. Das ist kein Zufall. Die Reichen haben viel Lobbyarbeit investiert, um eine verlässliche Statistik zu verhindern. Sie wissen genau, dass eine Verteilungsdiskussion nicht geführt werden kann, wenn die Daten fehlen. Großkonzerne haben ein Problem. Auf der einen Seite streben sie an der Börse einen guten Kurs an, denn daran wird die Konzernspitze gemessen. Und auch bei Vorstandswahlen und Aktionärsversammlungen zählt vor allem der möglichst hohe Gewinn, früher auch gelegentlich Profit genannt. Aber wenn das die Mitarbeiter erfahren, könnten sie bei Löhnen und Sozialleistungen auch ihren Anteil einfordern. Was also tun? Ölmisere lässt Gewinn einbrechen. Der Chemieriese geht auf Schrumpfkurs. Das waren die Schlagzeilen zur Meldung des BASF-Konzerns, als der Überschuss in 2015 um knapp 23% auf fast 4 Milliarden Euro gefallen war. Starke Worte, die nicht danach klingen, dass Informationen vorenthalten werden sollen. Aber können Sie sich unter 4 Milliarden Euro wirklich etwas vorstellen? Busbach sagt: Und da traf mich beim Joggen der Blitz. Zum Glück nur ein Geistesblitz. Wie wäre es, wenn wir den Gewinn auf jeden Mitarbeiter umrechneten? Es gibt zwar keine betriebswirtschaftliche Kennziffer oder volkswirtschaftliche Quote, die das vorsieht, aber immerhin erarbeiten die Angestellten zumindest den operativen Gewinn, also den Gewinn aus dem eigentlichen Unternehmenszweck. Für die anderen Gewinne oder Verluste aus Finanzspekulationen sind normale Angestellte meist nicht verantwortlich. Bei den 30 deutschen DAX-Konzernen waren die Daten dank der Veröffentlichungspflicht schnell gefunden. Gewinne und Verluste sowie die weltweite Mitarbeiterzahl werden ausgewiesen. Jetzt war nur noch Fleiß gefordert und der Bosbach-Index stand. Er macht die unvorstellbar großen Zahlen bei den Gewinnen der DAX-Konzerne begreifbar. Das Ergebnis überrascht selbst den erfahrenen Statistiker. 25.188 Euro pro Mitarbeiter wurden im Jahr 2015 als durchschnittlicher Gewinn der DAX-Konzerne erwirtschaftet. Das sind mehr als 2.000 Euro pro Monat und Nase. Zu den Tricks der Unternehmer gehört auch das Kleinrechnen, vor allem wenn es um zu zahlende Steuern geht. Eine Heerschar von gut dotierten Beratern und Wirtschaftsprüfern helfen ihnen dabei. Da mochten die Politiker nicht abseits stehen und halfen ebenfalls bei der Reduzierung von Steuern. So wurde in Deutschland die Körperschaftssteuer für große Unternehmen von 45% im Jahr 1999 auf 15% im Jahr 2008 gesenkt. Die Erbschaftssteuer für Firmenbesitzer darf Ende 2016 immer noch klein gerechnet werden, wobei für viele am Ende eine Null als Steuer steht. Noch krasser wirken die sogenannten Steueroasen, die besser Steuerfluchtburgen genannt werden sollten. Dazu muss kein Briefkasten auf den Cayman-Inseln oder im amerikanischen Delaware aufgehängt werden. Die Niederlande, Belgien, Irland und Luxemburg sind auch gute Adressen für Steuerminimieren. Und als schlechter Witz erscheint, dass Jean-Claude Juncker von 1995 bis 2013 als Premierminister von Luxemburg den massiven Ausbau der Steuerfluchtburg vorantrieb und jetzt als Chef der Europäischen Kommission den Kampf gegen Steuerhinterziehung anführen darf. Wir sind gespannt, ob wir von den Erfolgen noch erfahren werden. Dabei bräuchten Juncker und sein deutscher Helfer Wolfgang Schäuble aus den vielen Ideen, die zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi, die Organisation ATTAC und der Europaabgeordnete Sven Giegold ausgearbeitet haben, nur die besten auszuwählen. Wie dreist Steuerhinterzieher bei der Steuerflucht vorgehen, zeigen zwei Beispiele. In Luxemburg hat McDonald's eine Zweigstelle zur Verwaltung der Lizenzeinnahmen. Diese betrugen in den Jahren 2009 bis 2013 3,7 Milliarden Euro. Der Frikadellenkonzern schöpfte einfach einen großen Teil der Gewinne, die seine Filialen in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern erzielen, in Form überzogener Lizenzgebühren ab und die fallen in jener Luxemburger Zweigstelle an. Die darauf gezahlten Steuern betrugen gerade einmal 16 Millionen Euro. Das waren 0,4% des Umsatzes. Wegen des Verbots von Doppelbesteuerung gingen die Länder, in denen die Gewinne erwirtschaftet wurden, leer aus. Mit weniger als 20 Mitarbeitern wurde in Luxemburg mächtig viel Geld vor den Steuerbehörden anderer Länder geschützt. Von Erarbeiten kann ja wohl nicht die Rede sein. Privat nehmen die Reichen Einfluss über Spenden. Dazu Steuererleichterung. Außerdem, je höher der Verdienst, desto geringer ist die Abgabenquote für Sozialausgaben. Eine Behauptung. 1% der Spitzenverdiener trage 25% der Steuerlast. Da kann man doch nichts mehr draufsatteln, ist die Botschaft. Der Trick ist einfach, aber wirkungsvoll. Die Verteidiger der Reichen tun so, als sei die Lohn- und Einkommensteuer die einzige Steuer. Massensteuern wie die Mehrwertsteuer, die Steuern auf Mineralöl, Tabak, Versicherungen und Kraftfahrzeuge zählen sie einfach nicht mit. Denn bei den meisten dieser Steuerarten zahlen auch die Armen mit, die Normalverdiener zahlen den Großteil und die wenigen Reichen nur einen kleinen Bruchteil. Über die Kapitalertragssteuer reden Reiche nicht so gerne, obwohl sie hier tatsächlich die Hauptzahler sind. Wir machen jetzt einen sehr großen Sprung über das Buch hinweg zum Kapitel Weniger Wachstum, bitte dafür Besseres. In den Kapiteln über Armut, Reichtum, Wirtschaft, Demografie und Generationengerechtigkeit kommt immer wieder eine geheimnisvolle Größe vor. Manchmal mag sie ihnen fast wie ein weißer Ritter erschienen sein, von dem wir uns die Lösung ganz vieler Probleme erhoffen. Das Produktivitätswachstum. Im Zusammenhang mit Klima und Umwelt ist das Wort Wachstum in Verruf geraten, sodass wir hier erklären müssen, was wir meinen. Produktivitätswachstum bedeutet, dass wir in Zukunft dank neuer Technologien, neuer Formen der Zusammenarbeit, besserer Organisation und so weiter in einer Arbeitsstunde mehr Güter oder Leistungen erzeugen können oder umgekehrt, dass wir für dieselbe Menge Güter und Leistungen weniger Arbeitszeit brauchen werden als heute. Es bedeutet nicht, dass wir immer mehr produzieren und dafür Umwelt, Klima und unsere Gesundheit ruinieren müssen. Genauso gut können wir das Produktivitätswachstum nutzen, um die Arbeitszeiten zu verkürzen und mehr Zeit für Nachbarschaftshilfe, selbstbestimmte gemeinnützige Projekte oder die Pflege von Angehörigen zu haben. Und wir können es dank Produktivitätswachstum gut verkraften, wenn in Zukunft weniger Menschen arbeiten. Sie können dann immer noch genug Güter und Leistungen erzeugen, um alle Menschen zu versorgen. Das Buch dringt also tiefer in die Fakten ein, als der Titel wiedergibt. Es zeigt auf, wie mit der Wahrheit gelogen wird. Zahlen Reiche die meisten Steuern? Ist ein Porsche Cayenne tatsächlich umweltfreundlicher als ein Smart? Gibt es wirklich einen demografisch bedingten Ärztemangel? Statistiken erwecken den Eindruck von Objektivität und Exaktheit. Dabei lässt sich mit ihnen alles und zugleich das Gegenteil beweisen. Die Autoren decken auf, wie wir täglich von Führungskräften aus Wirtschaft und Politik hintergangen und manipuliert werden, wie Grafiken verfälscht, Stichproben vorsortiert, relative und absolute Zahlen gegeneinander ausgespielt und Ursache und Wirkung vertauscht werden. Ein Buch für alle, die sich nichts mehr vormachen lassen, verständlich, pointiert und unterhaltsam. Titel: Die Zahlentrickser. Das Märchen von den aussterbenden Deutschen und andere Statistiklügen. Von Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korff. Erschienen bei Heine.